Detektor FM. Zurück zum Thema.
Hier ist Detektor FM, der Tag. Viele Europäer haben am Wochenende gewählt. Neu war bei diesen Wahlen, dass man über die Spitzenkandidaten der Parteien indirekt auch den EU-Ratspräsidenten seine Stimme geben konnte. Klarer Sieger der Wahlen ist die konservative Partei mit ihren Spitzenkandidaten Jean-Claude Juncker gewesen. Doch das Wahlergebnis scheint nun wenig Einfluss auf die tatsächlichen Entscheidungen in Brüssel zu haben. Denn der Luxemburger wird zwar vom Europaparlament unterstützt, ist aber unter anderem dem englischen Premier Cameron und dem ungarischen Premier Orbán ein Dorn im Auge. Der Machtpoker um das Amt des Präsidenten scheint gerade erst zu beginnen. Haben die EU-Bürger überhaupt ein Mitspracherecht oder wird doch alles hinter verschlossenen Türen entschieden? Was sich im Moment in Brüssel abspielt, darüber sprechen wir mit Matthias Krupa, Europakorrespondent bei der Zeit, und ich sage schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Müsste nach der Wahl am Sonntag nicht eigentlich der nächste Kommissionspräsident feststehen?
Na, so einfach ist es nicht. So einfach kann es aber auch nicht sein. Zum einen, Sie hatten das erwähnt, handelt es sich um ein neues Verfahren, um eine Wahl, die nach neuen Spielregeln stattgefunden hat. Das erste Mal kommt überhaupt diese Regelung mit Spitzenkandidaten zur Anwendung. Und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind, ist einerseits umstritten, ist aber auch andererseits in den europäischen Verträgen nicht ganz klar geregelt. Da ist es eben nicht nur so, dass das Parlament den Präsidenten wählt, sondern da ist es so, dass die Regierungschefs wie bisher den Präsidenten vorschlagen, dabei das Ergebnis der Europawahl berücksichtigen müssen. Sie merken schon, wenn ich anfange, es zu erklären, es ist ein bisschen komplizierter, und dass dieser Prozess dann Zeit dauern würde und dass das Ergebnis so eindeutig nicht ist, weil eben keine der Parteien eine absolute Mehrheit im Europaparlament hat, logischerweise. Das war eigentlich vorherzusehen.
Jetzt sind aber trotzdem viele Wähler irgendwie enttäuscht und sagen, Mensch, da hätte ich mir das ja fast sparen können. Ist das nicht trotzdem für die europäische Idee ein ziemlich blödes Signal?
Also, dass Personalentscheidungen Zeit brauchen, soll es gelegentlich auch schon bei nationalen Wahlen oder bei Landtagswahlen gegeben haben. Dass es sogar dazu gekommen ist, dass am Ende ganz andere Leute in Ämter gekommen sind, als die, die ursprünglich kandidiert haben. Auch das ist in einer repräsentativen Demokratie so angelegt. Ich erinnere an eine Landtagswahl in Bayern, bei der am Ende Horst Seehofer, der auf keinem Wahlzettel stand und noch nicht mal mehr im Bayerischen Landtag Mitglied war, Ministerpräsident geworden ist, um ein Beispiel zu nennen. Also ich wäre mit der Kritik da an dieser Stelle und zu diesem Zeitpunkt noch nicht so schnell. Außerdem würde ich gerne auf einen Widerspruch hinweisen. Es hieß im Vorfeld vielfach, dass die Spitzenkandidaten nicht richtig überzeugend seien, dass die Spitzenkandidaten wenig bekannt seien, dass sie nur wenig mobilisiert hätten in dieser Wahl. Jetzt im Nachhinein zu sagen, es handelt sich um einen Wählerbetrug, weil die Wähler so unglaublich überzeugt von diesen Spitzenkandidaten waren. Ich will das nicht komplett von der Hand weisen. Es gibt hier ein demokratisches Problem oder demokratischen Knoten, den man lösen muss. Ich finde es nur nicht so einfach, wie es jetzt gelegentlich dargestellt wird.
Dann kommen wir doch vielleicht noch ein bisschen in die Sachebene. Der englische Premier Cameron und der ungarische Ministerpräsident Orbán, die lehnen beide Juncker ab, offenbar. Können Sie sich erklären, warum das so ist? Was sind die Gründe dafür?
Ja, das ist relativ einfach und liegt auf der Hand. Es gibt dafür einen inhaltlichen Grund. Beiden, insbesondere Cameron, ist Juncker zu integrationsfreundlich, zu sehr europäischer Föderalist, als dass das für einen Briten akzeptabel wäre, und auch für einen eher nationalistisch gesinnten oder national gesinnten ungarischen Ministerpräsidenten, der auch eher skeptisch nach Brüssel guckt. Das ist die inhaltliche Ebene, und dann gibt es eben die zweite Ebene, und spätestens da stehen Orbán und Cameron nicht alleine im Rat der Regierungschefs. Die zweite Ebene ist, dass die Regierungschefs sich ungerne das Heft des Handelns aus der Hand nehmen lassen wollen und die Personalhoheit hier zumindest teilweise mitbehalten wollen. An der Stelle handelt es sich schlicht und ergreifend um einen harten Kampf zwischen dem Parlament auf der einen Seite und den Regierungschefs auf der anderen Seite.
Also Machtpolitik?
Machtpolitik, aber Machtpolitik, Sie sagen das so, ist auch per se noch nicht verwerflich.
Das habe ich ja nicht gesagt. Welche Politiker außer Merkel und Cameron beeinflussen denn eigentlich noch, wer Kommissionspräsident wird? Sind tatsächlich alle auf einer Ebene und diskutieren da auf Augenhöhe?
Ja, ich glaube schon, dass dieses Bild, dass es nur ein oder zwei sind, die entscheiden, gerade wenn es ums Personal geht, verzerrt ist. Da hat natürlich jeder seine Interessen, oder da haben viele ihre Interessen. Und in der Tat ist es im Rat der Regierungschefs Gepflogenheit, dass die 28, die da am Tisch sitzen, möglichst einstimmig entscheiden, gerade bei so sensiblen Fragen wie dem Personal, also wie dem Kommissionspräsidenten, mit dem alle 28 ja in den nächsten 5 Jahren leben müssen. Die Vertragslage an der Stelle ist anders. Zum ersten Mal hätten die Regierungschefs die Möglichkeit, diese Entscheidung mit, die Entscheidung, wen sie vorschlagen, gewählt werden muss der Kommissionspräsident vom Parlament, aber die Frage, wen sie vorschlagen, zum ersten Mal hätten sie die Möglichkeit, das mit einer sogenannten qualifizierten Mehrheit zu entscheiden. Das heißt, sie könnten einzelne Kollegen überstimmen, sie könnten einen Cameron, einen Orban überstimmen, sei denn es kommt eine kritische Masse zustande. Aber selbst dieses Überstimmen wird unter den Regierungschefs nicht gerne gemacht.
Jetzt beobachten Sie den Politikbetrieb in Brüssel sehr, sehr intensiv. Sie leben dort. Was denken Sie, ist es möglich, dass es vielleicht sogar ein ganz anderer Kandidat wird am Ende, dass tatsächlich vielleicht Herr Juncker es gar nicht werden wird?
Das ist auf jeden Fall nicht auszuschließen. Und man muss auch hier der Fairness halber dazu sagen, dass zumindest eine Angela Merkel das immer gesagt hat. Sie hat das etwas verklausuliert. Sie hat vor der Wahl gesagt, es gibt keinen Automatismus zwischen dem Spitzenkandidaten und der Frage, wer dann Kommissionspräsident wird. Sie hat die Schwierigkeiten, in denen der Rat oder in denen die Entscheidungsgremien jetzt stecken, sicherlich da schon vor Augen gehabt. Also diese Variante, es kommt am Ende ein Dritter zum Zuge, ist nicht ausgeschlossen. Allerdings hat sich insbesondere das Parlament, und zwar fraktionsübergreifend, die Mehrheit der Abgeordneten haben sich festgelegt, sie wählen nur einen derjenigen, die kandidiert haben, einen der Spitzenkandidaten. Das heißt im Klartext im Grunde genommen nur Schulz oder Juncker. Als ein Reservekandidat gilt immer noch der liberale Spitzenkandidat Verhofstadt. Insofern widersprechen sich diese beiden Perspektiven, und das wird die Aufgabe der Verantwortlichen in den nächsten Wochen sein, das übereinzubringen. Zwingen Sie mich nicht zu wetten. Das sollte man Journalist nie tun.
Nein, nein, keine Angst. Aber ich denke, wir werden über das Thema nicht das letzte Mal gesprochen haben in den nächsten Tagen und Wochen. Eins scheint nur klar zu sein, David McAllister wird es wohl nicht werden, oder?
Nein, David McAllister wird es mit Sicherheit nicht werden. Die CDU-Gruppe im Europaparlament hat heute ihren Vorsitzenden gewählt. Selbst das ist nicht David McAllister geworden, sondern Herbert Reul, der das auch bislang schon war. Da gilt in Brüssel wie in allen anderen politischen Versammlungen, dass Neuankömmlinge sich erstmal hinten anstellen müssen.
Wer der neue EU-Kommissionspräsident werden wird, ist mit der Europawahl noch lange nicht entschieden. Über die bevorstehende Wahl des EU-Ratspräsidenten haben wir mit Matthias Krupa, dem Europakorrespondenten bei der Zeit, gesprochen. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.